SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 5 der aktuellen Bestenliste. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, heißt das Buch der 1946 geborenen Autorin, Journalistin und Literaturkritikerin Gabriele von Arnim. Frau Radisch, machen wir es kurz. Worum geht es?
Ja, das ist kein Roman, das ist ein autobiografisches Buch, ein autobiografischer Bericht. Gabriele von Arnim hat 10 Jahre lang ihren schwer kranken Mann gepflegt. Er hat 2 Schlaganfälle gehabt, er war halbseitig gelähmt, er konnte kaum noch sprechen, war aber geistig vollständig da. Und diese Situation hat sie gemeistert. Er ist vor 5 Jahren gestorben. Und in diesen 5 Jahren hat sie sich zurückgezogen in ihre Wohnung in Berlin, hat ihre Tagebücher nochmal gelesen, hat sie sich erst schön binden lassen und hat dann diese 3 Bände durchgelesen, die Tagebücher, die sie in den 10 Jahren geschrieben hat, die ihr über diese 10 Jahre hinweggeholfen haben, glaube ich zumindest. Und dann hat sie dieses Buch geschrieben, dieses autobiografische Buch, Rückblick auf eine, ja, Krise ist, glaube ich, noch viel zu wenig gesagt, auf den Einbruch des Schicksals, hätte man früher gesagt. Ein ganz schwerer Lebensschlag, den sie bewältigt hat, und sie schüttelt sich so ein bisschen und fragt sich, wie habe ich das eigentlich geschafft? Sie stellt sich in dem Buch wunderbare Fragen. Wie soll man über Krankheit reden, fragt sie sich. Wen entdeckt man in sich, in Klammern, wenn man in so einer Ausnahmesituation ist? Und viele andere Fragen mehr. Also das ist ein Buch der Reflexion, des Berichtes auch. Es geht sehr viel Literatur in dieses Buch ein. Gabriele von Arnim ist eine sehr belesene Autorin, die wunderbare Bücher auch immer wieder zitiert. Man sieht und spürt da auch, wie Literatur in so einer Lebensphase Stütze sein kann, Hilfe sein kann und vieles andere mehr.
Und darüber werden wir auch gleich sprechen. Sie haben es gesagt, die Autorin schreibt über das Leben mit einem schwerkranken Mann und über dessen Sterben. Einfühlsam, Sie haben es gerade eben auch erwähnt, manchmal erstaunlich indiskret, darüber werden wir wahrscheinlich gleich auch diskutieren. Das zeigt alles jedenfalls auch die Passage aus dem Buch, die Antje Keil nun vorträgt.
Krankheit und Kränkung. Erst in diesen Jahren habe ich den semantischen Zusammenhang verstanden. Den Angriff der Krankheit auf die Unabhängigkeit, auf die Selbstachtung, auf fast alles, was das Ego bisher ausgemacht hat. Wie sich behaupten im ruinierten Zustand. Wie ein Ich bewahren, ein neues Ich hervorbringen, ein Ich sein. Heute Nachmittag, so steht es im Tagebuch, hat er gezittert vor Enttäuschung und Erschöpfung. Immer wieder hat er sich an der Stange hochgezogen, weil er dachte, er müsse scheißen. Immer wieder habe ich seine Hosen nach unten gestreift und die Pfanne unter den nackten Hintern gehalten. Die Adern im Hals und auf der Stirn schwollen an von der Anstrengung und nichts kam. Immer wieder diese Pein. Immer wieder diese Besorgnis, er könne den richtigen Moment verpassen und in die Hose machen. Immer wieder die Angst davor, von dem körperlichen Ungenügen zutiefst gedemütigt zu werden. Ich habe die Kränkung nur miterlitten, wenn man denn mitleiden kann, mit jemandem, der so aus allem herauskatapultiert worden ist, was sein bisheriges Leben ausgemacht hat. Wenn man denn mitleiden soll, weil er das vielleicht am wenigsten braucht. Dein Schmerz ist mein Schmerz. Mit diesem Satz hat mich einmal eine Therapeutin aus ihrer Praxis getrieben. Es geht doch darum, mitzufühlen und trotzdem und gerade bei sich zu bleiben. Das konnte die Therapeutin nicht, das konnte ich nicht. Als meine Tochter über lange Zeit sehr krank war und ich mitlitt, war ich keine gute Gefährtin für sie, weil ich hilflos in ihren Schmerz eintauchte. Was sollte sie mit dieser Art Mitleid anfangen? Mich trösten, weil es ihr schlecht ging? Sein Zustand hat mir so wehgetan, dass ich manchmal wütend wurde mit ihm, um den Schmerz wegzuschimpfen. Emotionale Hilflosigkeit gebiert bekanntlich kleine oder auch größere Monster. Wir Menschen sind merkwürdige Wesen, oft so rudimentär in unseren Gefühlen, so wenig kultiviert, so unerzogen. Ein Elternhaus, das keine Schule der Gefühle ist, entlässt emotional hilf- und haltlose Kinder in eine komplizierte Welt. Menschen, die ihre eigenen Gefühle nicht kennen und auch nicht die der anderen, sind nicht nur unglücklich, sie können gefährlich werden, weil sie Härte mit Stärke verwechseln und Mitgefühl mit Schwäche, weil sie denken, es sei besser zu nehmen als zu geben und Freundlichkeit sei nur was für Weicheier, die ihren Schmerz in Verliese einmauern und riesige Felsblocken aus Arroganz, Abwehr, Urteil und Zorn vor die Tür rollen, damit er unerreichbar bleibt. Es leiden die Individuen. Es leidet der soziale Zusammenhalt. Eine freie Gesellschaft lebt auch von der Empathie, der Achtsamkeit, des Achtens auf andere. Auf ihn zu achten und auch auf mich, ich hatte beides nicht gelernt und hatte nun 10 Jahre Zeit, es zu üben.
Antje Keil las aus dem Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« von Gabriele von Arnim, das im Rowohlt Verlag erschienen ist. Auf ihn zu achten und auch auf mich, ich hatte beides nicht gelernt, heißt es. Marie Schmidt, wie würden Sie denn den Tonfall beschreiben, in dem dieser autobiografische Essay, so hat Iris Radisch das Buch gerade genannt, gehalten ist?
Also es ist ein sehr bedachtsamer, ich würde auch sagen ein suchender Tonfall, auch eine Sprache, die sucht nach der Möglichkeit, wie denn zu erzählen ist von dem, Sie haben es vorher indiskret genannt, gleichzeitig formuliert in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ja Gabriele von Arnim auch den Anspruch, ja geradezu einen gesellschaftlichen Anspruch, über Dinge reden zu können, über die gemeinhin eben auch nicht gesprochen wird, zum Schaden des Zusammenhalts, zum Schaden des Mitgefühls. Und diesen Ton zu finden, vielleicht Worte zu finden, die unmittelbar genug sind, aber auch dann eben die Dinge vor sich zu bringen in dieser Sprache, ist auch, habe ich den Eindruck gehabt, in diesem Buch ein Suchprozess, der das auch als literarisches Projekt interessant macht.
Die Frage ist, ob dieser Suchprozess möglicherweise auch eine Grenzüberschreitung ist, Martin Ebe. Vielleicht könnte es ja sein, dass der Mann auf diese Weise niemals hätte beschrieben werden wollen. Wie beurteilen Sie das?
Ja, Grenzüberschreitung ist etwas, was sie selber auch sich immer wieder fragt. Und zwar nicht so sehr im Schreiben, sondern im Handeln. Also bin ich zu streng, bin ich zu übergriffig, bin ich überfürsorglich? Und er behandelt sie ja auch manchmal sehr schroff und nennt sie dann Terroristin oder Gefängniswärterin. Aber ihre Frage galt ja dem schreiberischen Bewältigen dieses Ganzen. Ich glaube, es ist ein Buch gewesen, nicht für den gestorbenen Mann, sondern für die Autorin selbst, aber auch für uns. Denn an diesem Einzelfall, an diesem katastrophalen Einbruch in ein Leben, in das Leben des Mannes, der behindert ist, aber auch in das Leben der Frau, die ja dann an ihn gekettet ist durch Verantwortung und Fürsorge. Über diesen Einzelfall werden ja ganz allgemeine und grundsätzliche Fragen gestellt, nämlich was ist eigentlich, wenn wir die Freiheit, die wir so vergöttern, nicht mehr haben? Der Mann hat die Freiheit nicht mehr, er ist völlig hilflos. Die Frau hat die Freiheit auch nicht mehr, weil sie an ihn gekettet ist. Und das ist sehr interessant. Das ist auch eine Suchbewegung, wie sie da weiter bohrt und entdeckt, was eben alles passieren kann, wenn man diese Freiheit nicht mehr hat, sondern wenn man aneinander gekettet ist, was das mit einer Beziehung macht, diese totale gegenseitige Abhängigkeit. Das ist faszinierend und ich finde es auch sprachlich großartig gelöst.
Wir haben vorhin schon gesagt, dass der Text sich auch in der, sagen wir mal, Kunst der literarischen Selbstreflexion übt. Ständig wird jedenfalls der Schreibprozess mitgedacht, Frau Radisch. Wie wichtig ist das bei diesem Thema und gelingt das der Autorin?
Also im Großen und Ganzen hat mich das Buch sehr angesprochen, muss ich sagen. Eigentlich wirklich wegen seiner zurückhaltenden, reflektierenden und man muss auch wirklich sagen, radikal ehrlichen Art, weil es ist ja nicht so, dass sie irgendetwas beschönigt. Also sie erzählt zum Beispiel, und das finde ich das sicherlich Schwierigste, sie sagt, der Tag, an dem diese Katastrophe in unser Leben kam, war der Tag, an dem ich ihm gesagt habe, dass unsere Ehe wohl zu Ende ist. Und das ist, mit dieser Belastung lebt sie, dass an dem Tag dann der Schlaganfall kam, dass sie gar keine Chance mehr hatte, mit ihm über diese Ehe, über diese Liebe zu sprechen und dann sozusagen, wie Martin Ebel ja auch gerade sagte, zum Pflegen verurteilt war. Also, und dann auch beschreibt, wie sie dann eigentlich Liebe und Nähe erst gelernt hat durch die Krankheit, durch die erzwungene Nähe, Liebe plötzlich wuchs, die eigentlich in dieser Ehe gar nicht mehr da war. Mit all diesen Fragen geht sie sehr offen, sehr schonungslos um. Das hat mich sehr beeindruckt. Sie hat auch einen eigentlich eher diskreten, ich würde fast sagen literarischen Ton. Sie orientiert sich ja auch an wirklichen Größen wie John Didion, die ja das magische Jahr geschrieben hat, in dem sie ihr Jahr der Trauer über den Tod des Mannes und ihrer Tochter ja auch wirklich stilbildend beschrieben hat. Das sind, glaube ich, so Fixpunkte. Dennoch hätte ich einen Ich mag es gar nicht Einwand nennen, aber ich habe doch zumindest zusammengezuckt, weil die Passage, die wir jetzt gerade gehört haben, da geht es ja schon sehr zur Sache. Da wird von den Details der Pflege ja sehr unverblümt gesprochen, auch von den unangenehmen Details der Pflege, von der Hilflosigkeit des Kranken. Und in der Tat, die Einwilligung des Kranken konnte sie sich nicht mehr holen. Das ist etwas, was sie nun selber entscheiden muss. Wie viel gebe ich da preis? Und das ist wirklich schwierig. Ich finde das schwierig. Ich versetze mich auch in die Perspektive des Kranken und frage mich dann, möchte ich, dass mein Partner nach meinem Tod so über meinen Verfall und über meine Krankheit schreibt? Und ich habe kein Recht mehr der Mitsprache. Also ich habe mich vor vielen Jahren mal sehr aufgeregt über den Sohn von Walter Jens, der ganz schonungslos über die Alzheimer-Krankheit seines Vaters schrieb und über die Windeln, die er trägt und vieles mehr. Da habe ich dann damals geschrieben, wer schützt diesen Vater vor seinem Sohn? Dieser wortmächtige Vater konnte nicht mehr Einspruch erheben. Das ist hier eine ganz andere Dimension. Also ich will da gar keinen Vergleich ziehen, aber es regte sich manchmal in mir, wo ist die Würde des Kranken? Natürlich kann man das nicht entscheiden, da gibt es keinen Maßstab, den man aufstellen kann. Aber manchmal hat es so ein bisschen meinen Impuls gestreift zu sagen, was würde er eigentlich sagen?
Ja, ich glaube, Sie haben da schon einen wunden Punkt getroffen, Iris Radisch. Aber der Vergleich mit Walter Jens, den haben Sie ja selber auch gleich wieder weggewischt. Also beim Fall Jens war das, glaube ich, schon so eine Art von Missbrauch eines Toten oder eines Dementen. Und hier, finde ich, ist es der Autorin ja aufs Schärfste bewusst, was sie tut. Und sie reflektiert ja auch selber
und sie,
immer wieder.
Und so ist es. Sie fragt sich das ja auch selber immer wieder. Haben Sie völlig recht.
Ja, und sie lässt ihm seine Würde, finde ich. Also sie, es gibt so eine schöne Formulierung, wo sie sagt, ich habe in aller Diskretion die Hosen runtergelassen. Oder ich musste in aller Diskretion die Hosen runterlassen. Ich glaube, also Literatur, wenn sie dann wirklich radikal ist, dann muss sie auch aufs Ganze gehen. Und sie muss auch die harten Sachen sagen. Und wenn man einen Schwerkranken pflegt, dann hat das eben auch was mit Verdauung zu tun und mit Pflege und mit Abwischen. Und das ist ja hier auch noch, ich finde, es ist sehr, sehr diskret noch formuliert. Also man weidet sich ja nicht an dem, sondern man sieht die Qual des Mannes, nicht mehr über seinen eigenen Körper zu verfügen. Und das jemand anderen mitzuteilen oder es ihm zu zeigen und dann von ihm abhängig zu sein, ihn mit hineinzuziehen in die Krankheit. Also das ist ja das Schmerzliche an der Situation. Und ich finde, das springt sehr über beim Lesen.
Frau Schmidt, wie würden Sie das beurteilen?
Ich finde, dass in so einem literarischen Kontext ist die entscheidende Frage, wie stark angeeignet, wie stark geformt ist diese Geschichte. Wenn es um die moralische Frage geht, was darf ich verwenden von dem Leben der Menschen, mit denen ich lebe, dann ist, glaube ich, die Information entscheidend, die Iris Radisch am Anfang gesagt hat, nämlich, dass Gabriele von Arnim 5 Jahre lang den Stoff bearbeitet hat, ihre Tagebücher, also sozusagen die unmittelbaren Texte dieser Leidenszeit vor sich gelegt hat und sie dann bearbeitet hat zu diesem ja doch sehr konzisen, sehr durchgearbeiteten Text. Und ich glaube, die zweite Frage, die da, glaube ich, eine Rolle spielt, ist die, die Martin Ebel gestellt hat. Also für wen ist es gemacht? Ist es tatsächlich ein Text, der für sie alleine gemacht ist, um in so einem psychologischen Sinne zu verarbeiten? Ich glaube, auch das ist nicht der Fall. Also auch in der Stelle, es ist ja kein Zufall, dass auf diese sehr explizite Stelle mit dem Scheißen sofort der Terminus Gesellschaft kommt. Also das ist ja ein Buch, das irgendwie einen Anspruch hat, Zusammenhalt und auch eine Sprachfähigkeit in die Gesellschaft oder zwischen die Menschen zu bringen und eine bestimmte Form von Handlungsfähigkeit, von der sie ja auch beschreibt, dass sie die Leute plötzlich verlieren, wenn sie mit Krankheiten und vor allen Dingen den Krankheiten der anderen konfrontiert sind. Und das ist ja ein Anspruch, den Gabriele von Arnim da hat, der vielleicht auch sozusagen die Härte der Nutzung dieses Leidens ihres Mannes etwas legitimiert.
Also die Jury, so höre ich daraus, ist doch weitgehend einig. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand von Gabriele von Arnim. Es ist ein sehr berührender, aber auch hochreflektierter Bericht über das Kranksein. Erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 5 der SWR Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank,